über das Wort Gottes und wie wichtig das Wort Gottes ist und wie, dass man das Wort Gottes auch lesen kann. Und mir ist dort etwas aufgegangen, wo ich gemerkt habe, dass das hat mich noch weiter beschäftigt. Und zwar haben wir haben die Angewohnheit, und das heisst, ich habe die Angewohnheit, dass wenn ich einen Bibeltext angehe, das ist ein Bibelabschnitt oder ein Vers oder so, dann tue ich mal den Text lesen und dann versuche ich zu verstehen, was steht dort. Dann überlege ich mir, was hat der, der das geschrieben hat, zu selber Zeit wollen diesen Leuten sagen? Denn auch was hat das mit uns heute zu tun? Und schlussendlich, was bedeutet das für mich persönlich? Was muss ich verändern? Was muss ich, kann ich für mich nehmen? Und so weiter. Das ist so, wie ich oft oder meistens einen Bibeltext angegangen. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Und mir ist etwas bewusst geworden, was ich eigentlich selten bis gar nie mache. Dass ich einen Text anschaue, den Text lese und mir überlege, was bewegt der Text in mir? Was für ein Gefühl löst der Text bei mir aus? Ich bin normalerweise, bleibe ich einfach auf dieser Kopfebene. Auf der Verstand, auf der Vernunftsebene. Und wir haben vorher haben wir den Spiegel gehabt von der Silvia. Der Spiegel. Wenn wir in den Spiegel hineinschauen, was sehen wir? Wir sehen, wir uns selber? So wie wir sind? Nein. Wir sehen uns seitenverkehrt. Genau. Wir sehen uns seitenverkehrt und vor allem, wir sehen nur eine Seite. Ich weiss nicht, ob ihr schon mal so einen Spiegelkorridor können machen. Man kann so zwei Spiegel so aneinander heben und dann sieht man sich in alle Ewigkeit, gell? Oder man kann sich auch von hinten schauen. Und wo Gott uns geschaffen hat, hat er uns in seinem Ebenbild geschaffen. Er hat uns gemacht in seinem Ebenbild. Und das heisst, wir haben Ähnlichkeiten mit Gott. Und zwar nicht ich allein, sondern es heisst, in seinem Ebenbild schuf er Mann und Frau. Und wahrscheinlich, wenn wir uns alle zusammennehmen, dann würden wir immer noch kein vollkommenes Bild von Gott sehen. Gott ist ja viel grösser. Aber, blendet es. So, besser. Ist Gott ein vernünftiger Gott? Ich würde sagen, ja. Ist Gott ein gescheiter Gott? Ich würde sagen, ja. Ist Gott ein emotionaler Gott? Ja. Er ist ein eifernder Gott. Er ist ein Gott mit viel Emotion und Gefühl. Wie das genau ist, mein Gott ist für uns einfach schlicht nicht zu erfassen. Aber wenn er uns in seinem Ebenbild geschaffen hat, dann ist unsere ganze Gefühlswelt kommt von ihm. Und wir haben einfach das, wie soll ich es sagen, wir haben das so ein bisschen. Unsere Geschichte ist die, dass wir eine Reformation haben. Oder? Die Reformation ist quasi ein Umdenken in der Kirche, weg von all dem Pomp und Pracht und Emotionalität und auch die Macht, die die Kirche über die Menschen hatte und ausgeübt hat. Und man hat dann, das Wort Gottes ist gar nicht im Vordergrund gestanden, sondern die Bibel haben ja sowieso nur können Priester und Mönche und so können lesen. Der normalsterbliche Mensch hat nie können Bibel lesen. Man war angewiesen darauf. Und der Martin Luther, der Zwingli, der Calvin und es gibt ja einen ganzen Haufen Reformatoren, die haben die einen mehr und die anderen weniger, die haben alles, was mit Gefühl zu tun hatte, rausgerührt. Alle Bilder sind aus der Kirche rausgeflogen, alle, zum Teil auch alle farbigen Fenster, alles Weihrauch, Pump und Pracht, alles raus. Und einer der wichtigen Dinge war, nur das Wort. Sola Scriptura. Nur das Wort. Und dass die Orgel nicht auch noch rausgeflogen ist, das ist, die haben es zum Teil rausgeräumt, ist dann nachher wieder reingekommen, aber weil das hat ja auch alles mit Gefühl zu tun und hat mit Nüchternheit ist ein grosses Wort gewesen zu selber Zeit. Und das ist uns ein bisschen geblieben. Ist jetzt das falsch gewesen? Ich glaube nicht. Weil man hätte müssen, wenn man etwas verändern will, dann muss man oft vom einen Extrem zuerst in ein anderes Extrem hineinkommen. Weil sonst gibt es nicht wirklich eine Veränderung. Nur haben wir oft nicht so geschafft, wieder in eine Mitte hineinzukommen. Und darum glaube ich, dass wir dürfen und sollen unsere Emotionalität, also wir müssen das richtig verstehen, unsere Gefühlswelt soll und darf mit einbezogen werden. Wenn wir überlegen, welche sind so die bekanntesten Texte, die wir haben, die Texte, die uns bleiben, die wir immer wieder im Kopf haben, was sind das für Texte? Zählen wir ein paar auf. Also der Psalm 23, den werden wir nachher noch ein bisschen genauer anschauen. Also. Aber was kommt da in den Sinn?
Konfirmationsspruch.
Gut, aber im Allgemeinen. Konfirmationsspruch, der ist dir gegeben worden und der hat dich begleitet.
Viele Psalmen.
Ja. Unser Vater. So sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3,16. Dann haben wir, ja? Seligpreisungen. Wir haben 1. Korinther 13. Das Hohelied der Liebe. Ja? Und was haben die Texte alle gemeinsam? Wisst ihr, wir haben eigentlich relativ wenig so sehr bekannte Texte, zum Beispiel aus dem Römerbrief. Also, wo so allgemein zitiert wird. Römer 8, 28, ja. Und zwar ist der Römerbrief ein Lehrtext, oder? Ist viel weniger ein emotionaler Text. Man könnte jetzt den noch genauer anschauen und wir sicher auch viele Emotionen auch finden drin. Aber vielfach sind das Texte und auch Gleichnis, glaube ich, der barmherzige Samariter, der verlorene Sohn. Hat das etwas mit Emotionen zu tun, der verlorene Sohn? Sehr viel. Und ich glaube, dass wir dürfen unsere Texte, die wir lesen in der Bibel, auch mal mit diesem Filter anschauen. Wir haben ja immer einen Filter, wenn wir die Bibel lesen. Wir können die Bibel nicht pur reinlesen, sondern wir sind immer gefiltert durch unsere Geschichte, wie es uns gerade geht, die Kultur, in der wir drin leben und so weiter. Und ich glaube, dort dürfen wir einen Schritt machen in die Richtung, dass wir beides können. Dass wir nicht nur das, was wir zu verstehen haben, sondern auch, was wir fühlen. Und ich möchte, dass wir das auch probieren, auch jetzt den Psalm 23 so aus diesem Blickwinkel anzuschauen. Weniger vom genau verstehen und was das könnte heissen, und mehr in Richtung, was bewegt das in mir? Und wenn man so einen Text, ich habe mir überlegt, wie können wir das machen? Ich habe so ein Vorgehen mir überlegt, dass man zuerst einen Teil von einem Text liest. Ein bis zwei Verse, so wie es am besten zusammenpasst. Dass man überlegt, verstehe ich es überhaupt? Was steht überhaupt da? Damit wir es können weitergehen, müssen wir auch verstehen, was steht. Gut, es gibt Texte, die sind einfach schön zum Lesen, auch wenn man es nicht wirklich versteht. Und dann nachher, dass wir uns versuchen, das bildlich uns vorzustellen. Was ist das für ein Bild? Was gibt das für ein Bild? Und dann nachher, das kann auch sein wie ein Ablauf von Bildern oder wie ein Film, der vor unserem inneren Auge sich bewegt. Und dann nachher als letztes überlegen, was bewirkt es? Was löst das jetzt bei mir aus? Was spüre ich? Nicht, was denke ich, sondern was spüre ich? Was für Gefühl? Was bewegt es in mir? Ich weiß nicht, das ist für mich jetzt hier auch ein ziemliches Experiment. Und ich bin gespannt, wie wir das jetzt erleben. Wollen wir das mal probieren? Der Psalm 23. Und wir lesen das nicht so miteinander laut, sondern einfach für uns: Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Vielleicht zuerst überlegen, was bedeutet jetzt das? Der Herr ist mein Hirte, ein Hirte für Stimmer. Darum leide ich keinen Mangel. Und jetzt überlegen, was gibt das für ein Bild? Wenn es dir hilft, dann mach auch die Augen zu und überleg. Versuch dir das vorzustellen, was ist das? Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Gibt das irgendein Gefühl in mir? Mit was für einem Gefühl verbinde ich das? Ist es eher warm oder kühl? Gefühl von der Sicherheit? Was ist das für ein Gefühl? Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Wie ist es jetzt gegangen? Das ist ein kurzer Moment. Wie ist es jetzt gegangen? Hat jemand irgendein Gefühl, das er beschreiben kann dabei? Ja?
Geschützt und geborgen.
Geschützt und geborgen. Das ist beruhigend. Beruhigend. Und wisst ihr, wir dürfen immer auch, das sind Texte aus dem Wort Gottes, das ist Wahrheit Gottes. Und so dürfen die Gefühle von geschützt und geborgen nicht nur bei uns im Kopf sein, sondern dürfen uns in unser Herz gehen und uns auch die Sicherheit bringen. Dann der nächste Abschnitt. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Der Text, glaube ich, verstehen wir alle. Das ist nicht schwierig zu verstehen. Aber was gibt das für ein Bild? Versucht ihr euch das vorzustellen. Was gibt das für ein Gefühl? Was gibt das für ein Gefühl? Habt ihr euch die Weide vorstellen können? Was gibt das für ein Gefühl? Wie? Ein Glücksgefühl, okay, schön. Entspannung pur. Ich brauche manchmal den Psalm 23 auch in der Seelsorge. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man braucht das auch manchmal für Leute, die unsicher sind, die manchmal auch so Momente von Angst haben. Es gibt so, in der Psychologie braucht man so eine Methode, die heisst der sichere Ort. So wie ein Zufluchtsort. Und Psychologie kann eigentlich nichts anderes als das, was Gott schon angelegt hat im Mensch. Und ich habe das mit einer Person auch schon so durchgespielt, eine Person, die wirklich so ein Angstgefühl hatte. Und dann habe ich gesagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Stell dir vor, du bist jetzt auf dieser Wiese mit Jesus, dem Hirt. Und er hat dann sich das vorstellen können. Und dann hat er schon mal, dann habe ich gefragt, wie ist es jetzt mit der Angst? Ja, es ist weniger. Und dann bin ich mit ihm nochmal in das Bild hineingegangen und gesagt, so, und jetzt, wie weit weg ist der Hirt? Ja, schon ein Stückchen weg. Geh doch mal näher her. Und dann ist er noch näher zu Jesus, zu dem Hirt hergegangen. Bis am Schluss die Angst ganz weg war. Und wisst ihr, das sind Realitäten. Das ist nicht irgendein Konstrukt. Etwas, wo man sich halt vorstellt und einbildet. Sondern Jesus ist da mit seiner ganzen Nähe und Geborgenheit. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Verstehen wir jetzt, was der Text bedeutet? Also er führt mich auf dem Weg, wo es gut ist, wo es richtig ist. Und weil er sich dafür verbürgt, dass das der Richtige ist, weiss ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Was gibt das für ein Bild, der Text? Überlegt mal. Versucht es euch vorzustellen. Was gibt das für ein Gefühl? Ja?
Es ist ein riesen Geschenk und eine riesen Gnade. Und das Größte ist, dass ich das so manches Jahr erlebe.
Aha. Das haben wir schon dürfen erleben. Und das kommt wieder vor. Mhm. Kraft und Bodenhaftung. Aha. Ein Text, den man sonst vielleicht nicht so gerne lesen müsste, aber der oft die Realität ist. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Das ist ein sehr starkes Bild. Und ihr dürft euch das jetzt auch vorstellen, aber wenn ihr merkt, das ist das Tal der Todesschatten, dann bleibt vor allem mit dem Hirt. Emotionen können einem auch überfluten. Gerade in dem Moment, wo man selber schwierig hat. Aber in dem Moment, wo sie kommen, dürfen wir genau solche Sachen, den Hirt sehen. Den Hirt anschauen. Schauen den Stab, den er hat, den Prügel, den er in der Hand hat, den Hirt. Wo da muss ein Wolf nur in die Nähe kommen, der hat keine Chance gegen den Hirt. Versucht euch das vorzustellen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Was gibt das für ein Gefühl? Wie? Trost. Mhm. Das tröstet mich. Und wisst ihr, was jetzt spannend ist? Der Text kommt nach dem von vorher. Vorher, wo es geheissen hat, er bringt mich auf Weideplätze. Und dort, wo ich ausruhen kann, dort ist gegangen, das hat mir Boden gegeben. Das hat mir schon mal die Sicherheit gegeben. Wenn ich das nicht vorher habe, die Erfahrung von der Sicherheit und Geborgenheit, wenn es gut ist, erst dann kann ich auch in die Zeiten hineingehen, wo es schwierig wird. Und dort auch die Geborgenheit erleben. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Dort müssen wir auch verstehen, dass zu selber eine Zeit ist Öl etwas sehr Kostbares gewesen. Da hat man nicht im Migros schnell einen Liter Öl können posten für ein paar Franken. Sondern Öl war etwas unglaublich Kostbares gewesen. Und wenn man meint, den Becher zum Überfließen bringen, dann ist nicht das quasi mit einem Haufen Wasser, sondern der hat mit kostbaren Getränken, vielleicht mit Wein, gerade zu selber Zeit. Und wo man sehr sparsam mit diesen Sachen zum Teil ist umgegangen. Und da bringt er es zum Überfließen. Und was man auch verstehen bei diesem Text, ist, dass wenn man mit jemandem gegessen hat, wenn jemand mir den Tisch gedeckt hat, angesichts meiner Feinde, dann sind nicht die Feinde, die sind nicht am Tisch, sondern die schauen zu, wie der Herr, der mächtige Schöpfer von Himmel und Erde, mir den Tisch deckt. Und mit mir isst. Und wenn man zu selber eine Zeit mit jemandem gegessen hat, dann hat man wie zur Familie gehört. Dann ist man unter dem Schutz gestanden von der, vom Gastgeber. Und das im Angesicht meiner Feinde. Und jetzt könnt ihr euch das Bild auch noch mal versuchen vorzustellen vor euren Augen. Vielleicht habt ihr auch Leute, die ihr merkt, die sind mir gar nicht wohl gesinnt, oder Situationen, die so als findlich sind. Und dann überlegt, dann stellt euch das vor. Was gibt das für ein Gefühl? Wie gross sind denn die Feinde noch? Wie bedrohlich? Wie ist die Ehre, die mir zuteil wird? Was hat das jetzt ausgelöst bei euch? Gefühl, Gedanken?
Sicherheit.
Wiederherstellung von der Würde. Kommen wir zum letzten Teil. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Nur Güte und Gnade. Gnade müssen wir vielleicht auch noch mal verstehen. Gnade heisst, es ist nicht verdient. Es ist ein unverdientes Geschenk. Gnade kann man nicht verdienen. Können wir uns das versuchen vorzustellen? Güte und Gnade, die mich umgeben, mein Leben lang? Das kann man sich fast kein Bild davon machen, aber ein Gefühl gibt es alleweil. Was gibt das für ein Gefühl jetzt? Ja, was gibt das für ein Gefühl? Grosse Dankbarkeit.
Entspannend.
Entspannend. Ein Fragezeichen, sehe ich das alle Tage? Ja, warum darf ich da dazugehören? Da zu dem Besonderen, in die besondere Reihe? Und ich denke, das darf, das kann ja auch, das löst ja auch eine Sehnsucht aus. Sehnsucht, dass andere auch das dürfen erleben. Dass in dem Haus des Herrn dürfen wohnen, umgeben von Güte und Gnade bis immer. Ich weiß nicht, wieso jetzt ist gegangen mit dieser etwas anderen Predigt. Und ich wäre froh, ihr dürft mir sehr gerne auch Rückmeldungen geben, weil das ist, wie ich gesagt habe, ein Experiment. Aber ich möchte uns alle ermutigen, das mit einzubeziehen in unsere, wenn wir die Bibel lesen und die Bibel studieren, dass wir das mit reinnehmen und überlegen, was löst der Text an Gefühl aus? Weil der Text will Gefühl auslösen bei mir. Nur jetzt vielleicht, dass wir es bewusst wahrnehmen. Und man weiß, dass es so ist, dass Gefühl und Denken, dass die nicht ohne einander auskommen. Dass man erst in ein Handeln inne, wenn unsere Gedanken und unsere Gefühle damit übereinstimmen. Wenn man es nur vernünftig entscheidet, dann werden wir es nicht umsetzen. Und wir sagen, ja, nein, das ist schon so. Oder das ist gar nicht so. Ich tue mich entscheiden für etwas und dann mache ich das. Normalerweise ist es so, dass unsere Gefühle schon im Vorhinein den Weg gebahnt haben. Und unsere Vernunft das einfach mit unseren Gedanken und unserer Logik unterfuttert haben. Darf ich gerne mit mir darüber diskutieren, aber das ist ein Mechanismus, der einfach so ist und funktioniert. Und unsere Emotionen und Gefühle, die nehmen wir oft gar nicht so wirklich wahr. Aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr versucht, das miteinander in Einklang zu bringen. Und Gott in unsere Emotionen mit einzubeziehen. Nehmt vielleicht den Text nochmal vor vom Psalm 23 und leset ihn nochmal so. Nehmt euch Zeit dafür. Vielleicht gibt es jetzt auch Texte, wo man müsste aufteilen müsste. Wirklich nur zwei Sätze oder einen Satz. Und ich hoffe, dass ihr da eine neue Dimension erleben dürft in der Beziehung zu Gott und in der Beziehung zu euch selber.